Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Jesaja 58, die Verse 1 bis 11. Ruf so laut du kannst, halt dich nicht zurück. Lass deine Stimme erschallen wie ein Widderhorn. Halt meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. Als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Ich antworte, was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen? Nennst du das Fasten, einen Tag, der dem Herrn gefällt? Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen. Bindet ihr drückendes Joch los. Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht mit deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da. Schaff die Unterdrückung bei dir ab. Zeig auf niemanden mit deinem Finger und unterlass üble Nachrede. Nimm dich des Hungrigen an und mach den Notleidenden satt. Dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf. Die Finsternis um dich herum wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer und überall führen. Er wird dich auch in der Dürre satt machen und deinen Körper stärken. Dann wirst du wie ein gut bewässerter Garten sein, wie eine Quelle, die niemals versiegt.
Sprich ein Gebet. Guter Gott, mit dem Satz aus den Psalmen bete ich, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Ich bitte dich, dass du uns erfrischt mit diesen Worten aus dem Jesaja-Text und dass du ja dieses Innehalten für uns wertvoll machst. Amen. Am vergangenen Mittwoch hat Angela Merkel eine Predigt gehalten. Die frühere Bundeskanzlerin hatte gesagt, als Tochter eines protestantischen Pastors sei ihr das Predigen ja nicht so fremd. Das war in der Nähe von Koblenz im Kloster Maria Laach. Da gibt es während der Fastenzeit immer mittwochs eine Andacht mit einer Predigt eben zum Teil von Menschen des öffentlichen Lebens. Frau Merkel hat eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, dem Römerbrief, ausgelegt, in dem es heißt, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens. Sie sagte da, sie hat sich in die historische Situation von dem Kontext, aus der Zeit des Apostels Paulus hineinversetzen wollen und dass dieser Gedanke sei ihr besonders gekommen in einer Reise nach Italien, als sie die antike Stadt Pompeji besucht hatte, diese Stadt, die vom Vulkan Vesuv überrascht worden war. Und in der Predigt hat sie da erzählt, dass man dort in dieser antiken Stadt nicht nur das prunkvolle Leben der damaligen Stadt so gut nachvollziehen konnte mit besonderen Badehäusern und weit entwickelter Gesellschaft, sondern auch die armseligen Unterkünfte von den Menschen, so sagte sie, auf deren Rücken dieser Reichtum erwirtschaftet worden ist damals. Diese hierarchische, diese sozial nicht gerechte Gesellschaft sei die Umgebung gewesen, in die die Lehre von Jesus hineingekommen ist und sie hat formuliert, hineingeplatzt ist. Jesus ging es darum, sich für diese alten, Armen und Entrechteten einzusetzen. Und genau das ist mit diesem Bibeltext gemeint, wenn es um eine Verwandlung geht, eine Erneuerung des eigenen Denkens. Und dann sagte sie, Fastenzeit, diese 40 Tage zwischen Aschermittwoch und Ostern, bedeutet ein Innehalten, um ermutigt zu werden, sich für andere einzusetzen. Und ich dachte, diese Predigt der früheren Bundeskanzlerin ist eine super Einleitung für meine heutige Predigt, denn auch für diesen Text könnte man die Überschrift wählen: Fasten bedeutet, sich nicht mit sich selbst zu befassen, sondern innezuhalten und auch Stille zu suchen, um aber sich für andere einzusetzen. Dieser Text, den wir gerade gehört haben aus dem Buch Jesaja, war damals anerkannt als eine Stimme, die Gottes Gedanken in der Gesellschaft verbreitet hatte. Und dieses Kapitel ist eine leidenschaftliche Anklage, und zwar als eine Reaktion. Gleich im zweiten Satz kommt zwar die Aufforderung: Halt meinem Volk seine Verbrechen vor, also wie eine direkte Anklage vor Gericht sozusagen. Es geht also auch darum, dass Ungerechtigkeiten passieren und Gott das anklagt. Aber eigentlich geht es zuerst darum, dass Gott etwas vorgeworfen wird und er darauf reagiert. Hier wird eine unzufriedene Gesellschaft beschrieben. Die Menschen fühlen sich krank, sie sehnen sich nach einer friedlichen Zeit, wollen endlich mal wieder Frieden haben, sich nicht über Probleme Gedanken machen wollen, denn es gibt gesellschaftliche Probleme. Sie fühlen sich wie im Dunkeln, als würde alles nur schlecht sein. Sie erleben Streit, sie erleben Probleme und sie fühlen sich übersehen, Unzufriedenheit. Und der Umgang mit dieser Unzufriedenheit erscheint mir recht typisch zu sein, typisch auf eine destruktive, auf eine zerstörerische Art und Weise, denn die Schuld wird bei anderen gesucht. Die Menschen werfen anderen Menschen vor und sie werfen Gott vor, der Grund für ihre Unzufriedenheit zu sein. Der Grund für die Probleme, die es gibt, liegt bei den anderen und an ihnen wird der Frust rausgelassen. Die Menschen, die hier angesprochen werden, werfen Gott vor, an ihren Problemen schuld zu sein. Gott soll bitte endlich mal gerecht handeln. Gott soll gerechte Entscheidungen treffen. Heißt also, dass er das bis jetzt ja nicht getan hat. Er war also untätig oder hat er ungerechte Entscheidungen getroffen? Klare Vorwürfe. Gott macht nichts, Gott ist ungerecht, vielleicht auch einfach nicht existent. Du achtest nicht auf uns, bemerkst uns nicht. Sie werfen Gott vor, schuld zu sein, und sie werfen es den anderen vor. Die Menschen zetteln Zank und Streit an, heißt es. Sie fangen also an, wenn es um Streitigkeiten geht. Sie zeigen mit dem Finger auf andere, also markieren andere, versuche andere bloßzustellen. Das heißt ja auch, sie treiben unverhältnismäßig stark Menschen zur Arbeit an. Hier ist die Rede von übler Nachrede, also lästern, ins schlechte Licht rücken, Intrigen spinnen. Andere sind der Grund für meine Probleme und Gott macht es auch nicht richtig. Zusätzlich gab es noch einen weiteren Umgang mit dieser Unzufriedenheit. Die Menschen damals haben sich selbst gequält. In einem religiösen Gewand verpackt, hatten sie sich so sehr mit sich und mit ihrer eigenen, tja, was war das eigentlich? War das eine Selbstoptimierung vielleicht? Sich so mit sich beschäftigt, dass es sie gequält hat. Sie haben gefastet, dieses Ritual, um sich durch Verzicht intensiver mit Gott zu beschäftigen, hatten die Menschen damals verwandelt in eine Art Selbstquälerei und auch Selbstdarstellung. Vielleicht kommen euch diese Dynamiken bekannt vor. Ich bringe das mal ins Heute und aus diesem Kollektiv hin zu uns Einzelnen. Ich denke, das lässt sich schon übertragen. Der Kopf ist einfach voll mit sehr vielen Themen, Fragen und To-Dos. Es mischt sich Berufliches und Privates, Verwandtschaftliches vielleicht, die Hausarbeit auch noch und dazu Beziehungsfragen. Da kommt die Aufforderung des Berlin-Projekts doch irgendwie gerade zum passenden Zeitpunkt: Fastenzeit. Still werden, innehalten, damit ich in meinem Gedankenkarussell mal zur Ruhe komme. Ich will ja auch Gott mit einbeziehen. Gott ist mir ja nicht egal, eigentlich eine gute Gelegenheit, intensiver an ihn zu denken. Und dann schleichen sich so Gedanken ein wie, ich muss noch länger still sein, habe ich schon genug Andacht gehört, ich muss unbedingt heute noch Fastenzeit-Tagebuch schreiben, den Podcast wollte ich unbedingt noch hören, ich wecke mich früher, um die Predigt nachzuhören, ich schaffe nicht alles, was ich mir vornehme, aber ich muss doch oder ich will doch eigentlich. Und zugleich mischen sich Gedanken rein wie, der Chef lässt mir aber auch keine Zeit, der macht es mir aber auch schwer. Diese berufliche Situation, die Fahrradfahrerin mit ihrem egoistischen Fahrstil ist voll gefährlich. Sie ist doch der Grund, warum es so viel Frust hier gibt. Können die anderen nicht mal ihren Müll richtig wegwerfen? Die anderen denken ja nur an sich selbst. Sich selbst unter Druck setzen, andere zu Schuldigen machen, verrückt, dass beides zusammen immer noch funktioniert, damals vor 1500 Jahren und noch heute. Man kann es auch in unserer Gesellschaft beobachten, im Bibeltext ist es auch stärker auf die Gesellschaft bezogen, obwohl so viel im Singular gesprochen wird. Laut der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland fest in der Mitte verankert, so formulieren sie es. Fast ein Drittel der Deutschen unterstellt Geflüchteten Sozialmissbrauch. Und diese Aussage, die meisten Flüchtlinge kommen nur hierher, um das Sozialsystem auszunutzen, dieser Aussage stimmen zusätzlich nochmal ein zweites Drittel mit teils, teils stimmt das zu. Jede sechste Person gibt an, bei der Politik Israels gut verstehen zu können, dass man etwas gegen Juden hat. Jede vierte befragte Person zeigt sich zumindest teilweise bereit, die Gleichwertigkeit von Menschen in Frage zu stellen. Also auch unsere Gesellschaft kennt das, sich anderen die Schuld für die Probleme zu geben. So, wie geht der Bibeltext damit um? Was wurde damals in die Gesellschaft hineingepredigt? Was können wir heute davon mitnehmen? Ich fange mal von hinten im Text an. Hier wird interessanterweise eine Vision aufgezeigt. Gott nimmt die Menschen, uns, mit in eine erstrebenswerte Zukunft. Es wird ein Zukunftsbild gemalt. Und ich führe diese Bilder, die hier im Text sind, mal ein bisschen aus, um das uns näher zu bringen. Wörtlich steht dort, dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Ich stelle mir dieses Bild so vor. Nach einer langen, kranken Nacht, dunkel, einsam, mit Fieber verwirrt, kommt der neue Morgen, nicht grau in grau und verregnet, sondern blauer Himmel mit wunderschöner Morgenröte, ein neuer Morgen, ein Farbenspiel am Himmel. Und dazu das Spüren, die Krankheit hört langsam auf, man fühlt sich besser und der Blick nach draußen gibt einfach neue Energie nach dieser verrückten Nacht, die nicht enden wollte. Tatsächlich sowas wie Vorfreude auf den Tag, es wird ein guter Tag. So wird es sein, sagt Gott quasi. Ein zweites Bild. Man geht durch die Straßen. Und man ist mit den Menschen, denen man begegnet, angenehm, respektvoll verbunden. Man trifft Arbeitskolleginnen, Verwandte, Nachbarn, Mitmenschen auf den Straßen und in den gegenseitigen Blicken, in den Gesprächen, im Grüßen, in all diesem Zwischenmenschlichen fühlt man sich richtig wohl. Da ist eine Verbundenheit, da ist großer Respekt zu spüren. Das gegenseitige Dankbarkeit für das Miteinander. Alle spüren, wie sich gegenseitig geholfen wurde, wie sich unterstützt wird. Kein Gegeneinander, sondern Zusammenhalten. Wörtlich steht hier im Text, deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Und es folgt noch ein drittes, schön gemaltes Zukunftsbild. Im dritten Absatz wieder schmücke ich das etwas aus. Man ist nachts unterwegs, und unsicher, denn der Handy-Akku ist aus, diesen Stadtteil kennt man noch nicht, man hat sich tatsächlich verirrt und dann fällt tatsächlich auch noch die Straßenbeleuchtung aus. Man findet den Fernsehturm als Orientierung nicht mehr, höchst unangenehm, müde dazu. So ein Panikmoment macht sich breit. Hier will man nicht bleiben, weiß aber auch nicht wohin. In dieses Lebensgefühl kommt plötzlich so ein Zeitraffer rein. Plötzlich ist die Nacht vorbei und es ist hellster Mittag. Das Handy geht doch plötzlich wieder an, Google Maps funktioniert oder ein Engel kommt vorbei in so einem freundlichen Kind, das fragt, kann ich dir helfen? Also wenn wir zum Alexanderplatz fahren, geht es immer da lang und da lang und da hinten kommt die große Straße. Übrigens ist unser Schrebergarten, es gibt gerade frische Früchte, ich bringe dir noch welche. Mit den Worten von Jesaja, dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf. Die Finsternis um dich herum wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer und überall führen. Er wird dich auch in der Dürre satt machen und deinen Körper stärken. Wie geht Gott mit der Unzufriedenheit der Menschen um? Eine erstrebenswerte Zukunft wird gemalt. Schöne Bilder, die uns spüren lassen, wie es gut werden kann. Mitten in einer Zeit, in der die Gesellschaft eine unzufriedene ist, in der man mit sich selbst überfordert und sieht, wie andere die Probleme mit verursacht haben, malt Gott ein Zukunftsbild, was schön wäre. Beziehungen funktionieren, geben sich gegenseitig Kraft, Ehrlichkeit ist da. Mut, Bedürfnisse anzusprechen und Mut, um eigene Kraftlosigkeiten und eigene Dummheiten ehrlich zu teilen, das ist die Zukunft. Das ist für euch alle möglich, sagt der Text. Wie kommt man dahin? Wie sollte die damalige Gesellschaft zu dieser Zukunft kommen? Wie kommen wir dahin? Sehr praktisch, sehr mutfordernd, sehr anstrengend auch, sehr zeitintensiv, sehr über uns hinauswachsend. Nämlich diese Zeit kommt, wenn Menschen, die zu Unrecht verurteilt wurden, seelsorglichen und juristischen Beistand bekommen haben. Wenn man sich jeden Tag neu bewusst geworden ist, wie reich man eigentlich ist, wenn man mehr als genug hat. Wenn man mit denen geteilt hat, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen haben und gerade zu wenig haben zum Essen und zum Wohnen. Wenn man sich neu Zeit genommen hat, um Menschen wieder wahrzunehmen, die vom Schicksal Schläge abbekommen haben. Wenn man sich wieder neu dafür eingesetzt hat, dass Unterdrückung ein Ende nimmt. Und wenn man gewaltvolle Kommunikation eingeübt hat, so übersetze ich mal das Gegenteil von zuschlagen mit roher Gewalt. Ich nehme an, dass keiner hier mit roher Gewalt zuschlägt, aber gewaltlos kommunizieren, das können wohl die meisten von uns immer wieder und mehr lernen. Ein Zukunftsbild mit Schritten, die dorthin führen. Einsatz, mitmachen, sich erstmal neu berühren lassen, mir Menschen nicht mehr egal sein lassen, meine Berliner Scheuklappen mal wieder zu öffnen für die Menschen um mich herum. Weniger Kraft für mein eigenes Glück, mehr Kraft für das Glück anderer. Damit komme ich zur Fastenzeit zurück, zu diesen Wochen, in denen wir das Innehalten und Stillwerden uns vielleicht neu vornehmen. Diese Wochen laden immer wieder neu dazu ein, neu an Gott zu denken, auch neu an uns selbst zu denken, zu spüren, was in uns ist, uns selbst wahrzunehmen. Inwieweit steht das eigentlich in Spannung mit der Aufforderung aus diesem Text, aktiv zu werden, quasi nicht still zu werden? Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat dazu etwas geschrieben und ich denke, wir kommen durch seine Gedanken dem näher, was hier im Jesaja-Text gemeint ist. In seinem Büchlein »Der Weg des Menschen« zeigt er Aspekte des Chassidismus auf, einer spirituellen Erneuerungsbewegung innerhalb des Judentums. Da kommt erst ein Kapitel mit der Überschrift »Bei sich beginnen«. Und dann folgt ein Kapitel mit der Überschrift »Sich mit sich nicht befassen«. Und er schreibt, dass das ja bestimmt seltsam klingt. Ja, es ging im ersten Kapitel um Selbsterkenntnis, sich von Gott ansprechen zu lassen. Es ging im zweiten Kapitel darüber, dass man sich einen Weg, einen einzigartigen Weg für das eigene Leben suchen soll, sich dafür entscheiden muss. Es folgten Kapitel, in dem es heißt, dass zwischenmenschliche Beziehungen man vor allem dadurch verbessern kann, wenn man sich selbst besser versteht und Selbstverantwortung für die eigenen Gefühle und eigene Zufriedenheit und Unzufriedenheit übernimmt. Es geht also sehr viel um uns selbst. Und jetzt wird gesagt, man soll sich mit sich nicht befassen. Also eigentlich genau diese spannende Frage, wie Sie dieses Fastenzeit in dem Text hier aufwerfen. Fastenzeit als Zeit der Selbstbesinnung und zugleich Fasten als Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Diakonie. Martin Buber erzählt eine Geschichte dann von einem alten Rabbi, der sich einem anderen Rabbi anvertraut. Die Kinder der beiden haben geheiratet und nun hat er irgendwie ein Vertrauen gewonnen zu dem Schwiegervater seines Sohnes. Und er sagt, schwer, ihr seid mir nahe gekommen und ich darf euch sagen, was mein Herz peinigt. Seht, Haupt- und Barthaar sind mir weiß geworden und noch habe ich nicht Buße getan. Ach schwer, erwiderte ihm Rabbi Eliezer, ihr habt nur euch im Sinn. Vergesst euch und habt die Welt im Sinn. Und dann folgt eine Erklärung von dieser kurzen Geschichte. Ich zitiere nochmal Martin Buber, er sagt, man braucht nur eine Frage zu fragen. Wozu? Wozu soll ich mich auf mich selbst besinnen? Wozu meinen besonderen Weg erzählen? Wozu mein Wesen zur Einheit bringen? Die Antwort lautet, nicht um meinetwillen. Darum hieß es auch das vorige Mal, bei sich selbst beginnen. Bei sich beginnen, aber nicht bei sich enden. Von sich ausgehen, aber nicht auf sich abzielen. Sich erfassen, aber sich nicht mit sich befassen. Ich möchte euch gerne einladen, ein Gebet in eure Woche mit aufzunehmen, vielleicht in eure Fastenzeitmomente. Und zwar das Gebet, hilf mir heute, Menschen mit deinen Augen Gott zu sehen. Und gib mir auch Zeit dafür, Menschen mit deinen Augen Gott wahrzunehmen. Hilf mir heute, die Menschen mit deinen Augen aus deiner Perspektive wahrzunehmen und gib mir Kraft und Zeit dafür. Zum Schluss möchte ich noch einen Satz ergänzen, den Jesus gesagt hat. Jesus hat in Matthäus Kapitel 6 auch ein Fasten kritisiert, ganz parallel zu dem, was im Jesaja-Text formuliert wurde. Jesus kritisiert ein Fasten, bei dem man sich nach außen hin zeigt, wie hart man an sich arbeitet und wie sehr man sich abquält. Den Respekt, den man dafür erntet, der sei schon genug, was man dafür so kriegt. Fasten aus Gottes Perspektive ist aber eins, das andere Menschen gar nicht wahrnehmen. Man kann dafür keine Bewunderung von anderen bekommen. Und dann sagt Jesus einen Satz, der es in sich hat, und zwar, dein himmlischer Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Belohnung und Gott, das finde ich theologisch schwierig. Aber was ich hier sehe, ist, was mir klar ist, Gott sieht dich, sagt Jesus. Gott sieht uns in unserer individuellen Fastenzeit, ob mit oder ohne Stille, ob mit oder ohne Gebete. Gott sieht auch, was ihr alles Wunderbares macht für unsere Gesellschaft. wie sehr ihr genau das umsetzt, wozu im Jesaja-Text aufgefordert wird. Für das Recht Unterdrückter, für das Leben von Misshandelten. Gott sieht uns in unserer persönlichen Auseinandersetzung mit sozialer Gerechtigkeit und unserer Rolle darin. Und er will uns, dich und mich, mit hineinnehmen in sein Zukunftsbild, dieses Bild der Morgenröte, der Helligkeit, der Klarheit, uns mitnehmen in seine Zukunft des Friedens. Amen.